Servus und willkommen zurück beim The Vibes Magazine. Heute haben Jonas und ich uns mit dem Battle of the Conferences in der NBA beschäftigt. Ist der Osten mittlerweile besser als der Westen? Wie viele echte Contender gibt es in jeder der beiden Conferences und wo tummeln sich die schlechtesten Teams der Liga? Anschließend haben wir auf den Sunday Night Football Kracher in der NFL zurückgeschaut. Ravens gegen Chiefs, Jackson gegen Mahomes, gab eine ganze Menge zu besprechen. Gleiches gilt im Blick voraus, am Wochenende spielen mit den Bucks und den Rams die beiden vielleicht stärksten Teams der NFC gegeneinander, auch darüber haben wir uns ausgetauscht. Zum Abschluss bekommt ihr dann noch unsere Gedanken zur Michael Schumacher-Doku auf Netflix und unsere Einschätzungen zu den besten deutschen Sportlern aller Zeiten. Natürlich inklusive Dirk Nowitzki. Viel Spaß beim Hören, lasst uns gerne ein Abo da.
Hallo und herzlich willkommen zum The Vibes Magazine Podcast. Wir sind diese Woche wieder am Start und das sind einmal der Marius aus Köln und ich, der Jonas aus Freiburg. Moin, moin, Marius.
Servus, Jonas. Grüß dich. Alles gut bei dir?
Ja, alles bestens. Ist aktuell ja relativ ruhig, was so die NBA angeht. Gibt so ein paar Themen. Die Preseason steht kurz bevor. 3.10. geht's da los mit einem schönen Spiel. Lakers gegen Nets. Aber ansonsten ist relativ ruhig in der Liga, ne?
Ja, scheinbar spielen sie die Finals jetzt einfach schon vor der Saison aus. Einmal Nets gegen Lakers, bitte. Wäre, denke ich, auch geil, wenn die Saison dann so wieder endet, wie sie jetzt in ein paar Wochen ja endlich anfängt.
Absolut. Ist vielleicht auch so ein bisschen die Idee der NBA, da so ein bisschen schon eine Preview drauf zu geben.
Heiß zu machen.
Ein bisschen heiß zu machen. Ja, aber die größte Nachricht diese Woche war vermutlich der Rücktritt oder das Retirement von J.J. Redick, oder? Hat sich überrascht?
ja, also zum einen ein bisschen traurig, dass das jetzt so aktuell das größte Thema ist, über das es zu reden gilt. Hatte ich dir vorab auch schon geschrieben. Okay, wenn das die Push-Nachricht ist, die bei Bleacher Report irgendwie für das meiste Aufsehen gesorgt hat diese Woche, dann ist wirklich nicht viel los. Zu J.J. hat es mich tatsächlich ein bisschen überrascht. Ja, ich hätte damit gerechnet, dass jetzt, wo er keinen Vertrag mehr hat, dass er einfach, ja, 2, 3, 4 Monate bisschen langsam macht, sich einfach fit hält und dann irgendwann von einem Contender gesigned wird. Er redet ja schon Jahre davon, dass er jetzt in Brooklyn lebt, erzählt da in seinem Podcast auch immer viel drüber, hätte sich angeboten, wenn er dann Richtung Playoffs irgendwann einfach bei den Nets unterschreibt und dort als 10. Mann von der Bank kommt und hier und da ein paar Dreier ballern kann und heiß laufen könnte. Von daher fand ich es schon überraschend. Ich finde es auch für ihn persönlich ein bisschen schade, dass er es jetzt in der guten Karriere, die er ja hatte, nicht geschafft hat, irgendwie noch einen Ring zu gewinnen. Ich habe das Gefühl, zu ihm irgendwie einen engeren Bezug zu haben, als man das sonst so zu Rollenspielern hat, weil er halt schon seit ein paar Jahren jetzt auch im Podcast-Game irgendwie unterwegs ist und man da so ein bisschen Einblicke in sein Leben bekommt. Von daher, ja, schade. Vielleicht überlegt er sich's ja dann doch nochmal anders, wenn die Nets anklopfen sollten.
Ja, ich hoffe mal, dass der Podcast trotzdem weitergeht. Große Empfehlung. Hat immer interessante Gäste und natürlich richtige Insights. Ja, mich hat es tatsächlich auch ein Stück weit überrascht, aber ich finde, es passt auch wieder zu J.J. Redick, wie er das Ganze argumentiert hat, dass er gemeint hat, ja, er hat jetzt in der Free Agency im Endeffekt niemandem zusagen wollen, weil er erstmal gucken möchte, dass er halt mit sich selber oder ja, in Absprache mit der Familie zu einer Entscheidung kommt, bevor er da irgendwo eine Verpflichtung eingeht. Es wirkt alles sehr reflektiert und ja, hat halt gesagt, gut, jetzt ist eine Zeit gekommen, wo es ihm auch nicht mehr so wahnsinnig, ja, wo er sich nicht mehr so wahnsinnig motivieren kann und wo ihm die Familie einfach wichtiger ist und wo es darum geht, sich jetzt auf den nächsten Lebensabschnitt vorzubereiten. Also von dem her reflektiert, runde Sache, schade ist natürlich trotzdem und ich glaube trotzdem noch, auch wenn er in der Defense natürlich mittlerweile eine riesige Liability war, dass er einem Contender wahrscheinlich mit seinem Shooting immer noch hätte weiterhelfen können. Aber ja, das war's mit der Karriere von J.J. Redick.
Dann lass uns doch mal direkt weitergehen, weil ich es gerade schon angesprochen habe, dass wenn dann vielleicht ein Contender halt noch interessant für ihn hätte sein können, um da irgendwie noch ein bisschen Shooting von der Bank zu bringen. Ich würde mit dir gern heute so ein bisschen drüber sprechen, noch keine detaillierte Saisonvorschau machen, nicht zu sehr vielleicht auf einzelne Teams runterbrechen, aber so ein bisschen Big Picture über die Liga zu sprechen. Ich habe auf Twitter die letzten Tage immer mal wieder so Kommentare gelesen, die in die Richtung gingen, ja, die Eastern Conference ist jetzt stärker als der Westen, da gibt's so viele Teams, die richtig investiert haben und die irgendwie upcoming sind. Lass uns doch mal die Conferences ein bisschen anschauen, lass uns schauen, wer für uns da wirklich echte Contender sind und dann vielleicht so ein bisschen in zwei, drei Tiers die Teams einfach einsortieren und dann sehen wir am Ende in einer groben Übersicht, wo sind jetzt mehr erstklassige Teams, wer hat vielleicht die stärkere Mitte und ja, welche Conference hat mehr Teams, die am Tanken sind. Was hältst du davon für heute?
Sehr gerne, können wir auf jeden Fall machen. Das ist, glaube ich, ein ganz spannender Blick. Da hat sich, glaube ich, auch ein bisschen was getan in den beiden Conferences. Da kann es schon die eine oder andere Verschiebung im Vergleich zur letzten Saison geben, gehe ich mal von aus.
Ja, ich habe bei mir spannenderweise eben gesehen, ich habe mal einfach so aus dem Kopf heruntergeschrieben, wie ich die Teams jetzt einsortieren würde, ohne dass ich da jetzt detailliert in irgendwelche Zahlen gegangen wäre. Einfach so, was habe ich aktuell für ein Gefühl, wie ich die einschätze. Und bei mir erreichen im Westen genau die gleichen 8 Teams die Playoffs wie in der vergangenen Saison. Die Reihenfolge ist natürlich eine Stück weit andere, aber ich glaube, daran sieht man schon, dass die Prognose vermutlich ziemlich falsch sein wird, weil die letzten Jahre haben uns immer gezeigt, okay, da gibt's ja eine gewisse Veränderung. 1-2 Teams rutschen aus den Playoffs raus, andere kommen wieder rein. Ja, ich glaube, das ist nicht sehr nachhaltig, was ich darunter geschrieben habe.
Das heißt, du hast die Golden State Warriors nicht in den Playoffs dieses Jahr?
Ah, ja, okay. Dann sind die gleichen 8, die im letzten Jahr unter den ersten 10 waren, das ja dann, die waren im Play-in-Turnier. Ja, okay. Bisschen weitere Regeln habe ich mir da gesetzt oder bisschen größer den Rahmen gemacht.
Okay, weil das finde ich tatsächlich, das ist auch direkt ein Kandidat, wo es mir echt schwerfällt, die einzuschätzen zum jetzigen Zeitpunkt. Die Warriors bin ich wirklich gespannt, was die jetzt auch erstmal in der Preseason abliefern. Ich glaube, man hat jetzt in den letzten Tagen gehört, gab so ein kleines Update bezüglich der Reha von Klay Thompson und von James Wiseman, dass die ja ganz gute Fortschritte machen, dass sie jetzt im Training Camp, glaube ich, so an dem einen oder anderen Team-Drill auch mit teilnehmen können. Aber dass es vermutlich noch ein bisschen geht, bis die beiden wieder auf dem Feld stehen, speziell natürlich Klay Thompson. Deshalb, da wird es sicherlich spannend sein, aber ich denke, wenn Klay einigermaßen so zurückkommt wie vor seiner Verletzung, dann ist mit den Warriors auf jeden Fall zu rechnen, oder?
Ja, würde ich auch von ausgehen. Ich habe das bei mir mal so unterteilt, dass ich 5 Tiers angelegt habe und da versucht habe, die so ein bisschen reinzusortieren. Vielleicht hangeln wir uns einfach mal von oben nach unten. Ich habe angefangen mit den Top-Teams, also die Championship or Bust als Motto quasi haben, die das Ding gewinnen müssen oder die Saison war nix. Dahinter kommen dann direkt die Contender. Dann habe ich in der Middle Class irgendwie 2 Teams, 2 Cluster. Einmal die auf jeden Fall die Playoffs schaffen müssen, einmal die um die Playoffs spielen und dann zum Abschluss die tankenden Teams. Wer sind denn für dich die Top-Favoriten? Wen würdest du ins oberste Tier packen, sowohl Westen als auch Osten? Wer spielt ganz klar um den Titel mit?
Also ganz, ganz klar sind es bei mir auf jeden Fall 2 Teams und eigentlich auch nur diese 2 Teams. Das sind einmal logischerweise im Osten die Brooklyn Nets. Für die kann es, glaube ich, um nichts anderes gehen. Wenn die fit sind, erwartet absolut jeder in der Liga und auch außerhalb der Liga die Championship von ihnen. Und im Westen natürlich die Lakers. Also mit LeBron, AD, wenn die beiden fit sind, ich glaube, die haben was gut zu machen. Wenn man auf die letzte Saison blickt, haben sich auch sehr hochkarätig verstärkt, auch wenn man natürlich drüber streiten kann, speziell über das Alter des Teams. Aber die 2 Kandidaten sind für mich diejenigen, bei denen man wirklich sagen kann, Championship or Bust. Ich glaube, es ist so ein bisschen die Milwaukee Bucks sind so ein Team, das da relativ nahe dahinter kommt, aber dadurch, dass sie jetzt letztes Jahr bzw. letzte Saison den Titel geholt haben, ist da, glaube ich, so ein bisschen dieser Druck raus, unbedingt gewinnen zu müssen. Die hatten eher in der letzten Saison eben diesen Druck, dass man da gesagt hat, okay, wenn die den Titel nicht holen, dann ist da Endstation für Mike Budenholzer. Jetzt haben sie den Titel geholt und ich glaube, die sind immer noch hungrig, haben immer noch Bock, sind immer noch ein richtig starkes Team, aber das ist nicht mehr so, dass da ja, alles auseinanderfällt, wenn die Bucks den Titel nicht holen. Und ich glaube, bei den vorher genannten beiden würde ich das so sehen.
Ja, also zu den Lakers und Nets gibt's, glaube ich, wenig zu ergänzen. Da würde ich mich anschließen. Ich habe die Bucks bei mir allerdings da auch noch mit reingepackt. Ich sehe es ähnlich wie du, dass der Druck nicht der ist, der jetzt die letzten Jahre war, aber einfach so vom Selbstverständnis amtierender Champion, irgendwie aktuell Giannis wohl der beste Spieler der Welt. Da muss das Ziel aus meiner Sicht auch weiterhin sein, okay, wir holen den Titel. Man will sich ja schließlich nicht verschlechtern als Sportler. Im letzten Jahr hat es zum großen Ding gereicht, dann versuchst du das wiederzuholen. Sie haben auch in den Playoffs und dann in den Finals aus meiner Sicht echt gezeigt, dass sie sich das Ding verdient haben. Von daher gehört der amtierende Champion für mich da dann mit oben rein.
Ja, auch verständlich, auf jeden Fall.
Wenn wir den Kreis ein bisschen vergrößern, mal überlegen, okay, welche Teams haben einen ernsthaften Anspruch darauf, in den Finals zu stehen? Fangen wir vielleicht mal so an. Wem traust du im Westen tatsächlich zu, die Lakers zu schlagen und am Ende dann der Champion in der Western Conference zu sein?
Ja, gar nicht so einfach, da das jetzt zu sagen. Speziell, weil natürlich Kawhi Leonard bei den Clippers raus ist mit einer recht schweren Verletzung. Und der große Teil der Saison, vielleicht sogar die komplette Saison inklusive Playoffs verpassen wird. Die Clippers sind ja eigentlich so ein bisschen der Kandidat, der da normalerweise als erstes kommt. Dadurch, dass sie jetzt raus sind, bin ich da eher bei, ja, den Suns, die ich natürlich als Vorjahresfinalist da wieder einordnen würde. Ich glaube, Chris Paul, ja, wird immer noch eine sehr gute Saison spielen können, auf ähnlichem Niveau wie wahrscheinlich letztes Jahr. Und die ganzen Jungen, Devin Booker, Michael Bridges, DeAndre Ayton, die werden alle besser werden. Die haben jetzt ein bisschen Erfahrung gesammelt in den Playoffs und ich glaube, dass das ein Team sein kann, das durchaus wieder ein Wörtchen mitreden kann. Ob es dann wieder für die Finals reicht, muss man mal schauen. Bei fitten Lakers vermutlich nicht, aber trotzdem muss man die Suns, glaube ich, auf dem Zettel haben. Als zweites Team, die ich da oben mit reinwerfen würde, würde ich immer noch die Nuggets nennen. Auch wenn man da natürlich auch wieder sagen muss, ja, durch die Verletzung von Jamal Murray ist es natürlich auch wieder schwierig. Aber trotzdem, ich glaube, mit einem Jokic, der ja MVP-Niveau erreicht wie im Vorjahr, und einem Michael Porter Jr., der vielleicht noch mal einen Schritt nach vorne macht und speziell offensiv einfach noch mal besser werden wird, kann man da glaube ich schon was wieder mit den Nuggets rechnen. Ich glaube, ein Team, das Jokic als Fixpunkt in der Offense hat, spielt da immer mit. Und dann hätte ich noch die Utah Jazz, also unsere heißgeliebten Utah Jazz. Bei denen hat sich eigentlich auch nicht viel getan. Die sind jetzt auch wieder eine Erfahrung reicher und bin ich mir sicher, dass die sich auch wieder vorgenommen haben, ein bisschen was zu beweisen. Donovan Mitchell, immer noch ein Franchise-Spieler, der besser werden wird. Ich glaube, da kann man wahrscheinlich auch einen Haken dran machen. Und ich glaube, mit den Jazz muss man wieder rechnen. Die spielen einfach richtig schön guten Teambasketball, sind wahnsinnig tief. Auch da würde ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, ja, die erreichen auf jeden Fall die Finals oder auch die Conference-Finals. Aber ich glaube, die muss man auf jeden Fall auch in diesem Contender-Kreis im Westen führen.
Okay, das war's schon. Keine weiteren Überraschungsteams, die vielleicht einen größeren Sprung machen im Vergleich zum letzten Jahr.
Ja, ein Team, das man natürlich nennen kann, habe ich oder vielleicht sogar muss, sind natürlich die Mavs. Also mit Luka Doncic, der auch wieder besser werden wird und einem vielleicht endlich mal fitten Kristaps Porzingis, der jetzt mal eine Preseason hatte, in der er hoffentlich verletzungsfrei bleibt. Er kann sich wirklich gut auf eine Saison vorbereiten, das erste Mal bei den Mavs. Wenn man sich das anguckt, also wenn die beiden zusammen klicken, hat man in den Bubble Playoffs gesehen, was dann passieren kann. Und ich glaube, ein Team mit Luka Doncic in den eigenen Reihen ist eigentlich immer, kann immer wahrscheinlich jeden schlagen. Ja, die kann man da sicherlich noch mit oben reintun, aber bei den Mavs bin ich ein bisschen vorsichtiger geworden.
Okay, ja, ist das Team, auf das ich tatsächlich hinaus wollte. Ich denke, zu den Suns und den Jazz ist alles gesagt, die habe ich aufgrund der Konstanz im letzten Jahr da auch in der Kategorie mit drin. Wenn die so weiterspielen, haben sie sicherlich wieder Chancen, da Richtung Western Conference Finals oder dann auch NBA Finals zu gehen. Ich habe die Nuggets tatsächlich aus dem Tier rausfallen lassen, weil Murray für mich ein zu großer Ausfall ist. Ich glaube, das werden die schmerzlich vermissen, was er da dem Team in der vergangenen Saison gebracht hat. Mal schauen, ob sie dann trotzdem, keine Ahnung, du kannst ja selbst, wenn du als Sechster oder so Siebter in die Playoffs reinrutschst, kannst du dann trotzdem noch für Furore sorgen. Würde ich da aber erstmal ein bisschen vorsichtiger behandeln. Die Mavs habe ich einzig und allein wegen Luca halt damit drin, wenn der die nächsten ein, zwei Schritte vielleicht macht in der Saison. Kann da, glaube ich, eine Menge passieren. Und sobald sie mal eine Playoff-Serie auch gewonnen haben, wird da das Selbstvertrauen noch größer. Es hat sich ein bisschen was verändert. Anderer Coach ist zum einen natürlich eine Unsicherheit, aber auf der anderen Seite auch eine große Chance, da jetzt eben den nächsten Step zu machen. Und das vierte Team, das ich dann auf der Stufe tatsächlich noch sehen würde, sind die Golden State Warriors. Nicht, weil ich mir jetzt sicher bin, dass sie diese Leistung bringen können, aber weil ich einfach, ich könnte es mir vorstellen, dass das Team am Ende in den NBA Finals steht. Und das kann ich bei den anderen nicht so richtig. Bei denen sehe ich da aber einen Weg mit einem Klay Thompson, der direkt wieder spielt wie vor der Verletzung. Ein Curry, der wieder das Niveau hat aus dem letzten Jahr. Ein Kuminga, den sie jetzt irgendwie für die Bank gedraftet haben und der da so ein bisschen Spark sein kann. Ein Wiseman im zweiten Jahr, der vielleicht einen Schritt nach vorne macht. Ein Wiggins, der jetzt mal eine Saison konstant bei den Warriors mit dabei war, der sich jetzt da nicht mehr so eingewöhnen muss wie noch im ersten Jahr. Also das ist irgendwie ein Team, wo ich auch sagen könnte, okay, wenn die sich gut finden, wenn die sich gut verstehen, wenn die wieder diesen Spirit haben, wie in den ersten ein, zwei Titeljahren bei denen, dann kann da nach vorne auch eine ganze Menge gehen.
Ja, auf jeden Fall. Das ist ein bisschen eine Wundertüte, aber ja, mit dem Shooting, ich meine, das ist immer noch ein verdammt krasses Team. Also mit dem Big Three aus Curry, Green und Thompson, wenn die zusammen funktionieren, hat man gesehen in den Meisterschaftsjahren, was da abgeht. Wenn dann irgendwie der ein oder andere junge Spieler da seine Leistung bringt, sind die Warriors auf jeden Fall super unangenehm.
Ja, definitiv. Wen siehst du da im Osten auf einem ähnlichen Niveau? Das heißt, wer muss als Team noch ganz klar das Ziel haben? Okay, wir wollen in die Conference Finals.
Ja, da sehe ich drei Teams bei mir. Also die Bucks habe ich da drin.
Ja.
Deshalb hast du wahrscheinlich gerade gezuckt, dass es drei sind. Ja, die Bucks habe ich da drin.
Genau, bei mir sind es nur zwei.
Und dann die Miami Heat, die ich da als tatsächlich stärkstes Team hinter den Bucks und den Nets im Osten sehen würde, auch stärker als Philly. Das ist das zweite Team bei mir noch. Auch da, weil man bei Philly auch einfach überhaupt nicht weiß, was da passiert. Also das Drama jetzt um Ben Simmons, es scheint ja jetzt wirklich so auszusehen, als ob der gute Ben es wirklich drauf anlegt und einfach nicht ins Training Camp kommen möchte. Und auch die, ich glaube, Strafe bis zu 1,7 Millionen Dollar in der Woche akzeptiert, um da eventuell nicht auflaufen zu müssen. Deshalb bin ich bei den Sixers einigermaßen skeptisch. Ich bin gespannt, was da noch passiert. Natürlich hast du mit Embiid einen Spieler, der einfach krass ist, den du eigentlich kaum stoppen kannst. Aber selbst in der Kombi mit Simmons, der schon auch eigentlich in der Regular Season teilweise ganz gut gespielt hat, würde ich sie ja nicht ganz oben einordnen. Und auf der anderen Seite die Heat, die haben sich halt extrem verstärkt. Also die Heat hatten wahrscheinlich mit die beste Free Agency und Offseason von allen Teams. Wenn man da sieht, dass da jetzt Kyle Lowry aufläuft, neben Jimmy Butler, Bam Adebayo, ein Oladipo, der eventuell fit ist und hoffentlich fit zurückkommt, dann sind die Heat schon echt ein verdammt ekliges Team, das denen vielleicht so ein bisschen Qualität in der Spitze fehlt. Die haben keinen so, sorry Jimmy Butler, aber keinen so absoluten Superstar, dem du à la KD, LeBron, Anthony Davis etc., dem du einfach den Ball gibst und sagst, okay, mach. Der fehlt den Heat so ein bisschen, aber dafür sind sie wahnsinnig breit, auch in der Spitze wahnsinnig breit. Und sie haben halt diese Heat-Culture. Also mit Kyle Lowry ist da nochmal so ein Typ dabei, der wirklich eklig spielt und der vor allem weiß, wie man gewinnt. Deshalb die Heat bei mir da auf jeden Fall im Power-Ranking auf Platz 3 im Osten hätte ich sie aktuell.
Ja, krass. Ich habe jetzt nicht konkret sortiert nach Platz 3 oder 4, aber es sind auf jeden Fall auch die Sixers und die Heat bei mir. Die Heat hast du gerade schon argumentiert, ultra breiter, richtig geiler Kader. Kann auch gerade in der Saison, wo man jetzt nicht so richtig weiß, okay, spielt Corona noch eine Rolle, wie ist das jetzt mit Impfen, wie lange fallen Spieler vielleicht mal aus? Die Heat können das auffangen, wenn mal ein oder sogar zwei der Stars da irgendwie raus ist, weil sie halt so ein breit angeführtes Team gefühlt sind. Von daher, die sind für die Regular Season, glaube ich, richtig, richtig gut aufgestellt. Bei den Sixers habe ich einen neuen Trade-Vorschlag für dich, für den geliebten Ben Simmons. Ich bin auf die Reaktion gespannt. Ich habe in der Mittagspause heute ein bisschen Podcast gehört, den lieben Namensvetter von Ben Simmons, Bill Simmons, hat zusammen mit Zach Lowe gequatscht und hat ihm den folgenden Trade vorgeschlagen. Zumindest grob möchte ich dir mal wiedergeben. Ben Simmons geht zu den Los Angeles Clippers und die Clippers schicken Paul George dafür nach Philadelphia. Die Sixers legen noch ein bisschen was drauf, hier irgendwie noch Maxi, ein, zwei Picks, whatever. Aber im Großen und Ganzen tauschen die beiden Stars die Teams. Deine Meinung, deine Reaktion?
Never ever aus Clippers Sicht. Also würde ich.
Okay, ich muss sagen, ich habe mittlerweile irgendwie so ein bisschen verstanden, was vielleicht dahinter stecken könnte. Mir geht der Trade nicht mehr so richtig aus dem Kopf. Klar, die erste Reaktion ist, hä, Quatsch, warum sollte man das machen? Aber bei den Clippers hast du ja eben schon kurz angesprochen, Kawhi ist raus und ist vermutlich auch die ganze Saison raus. Also wenn, dann macht er vielleicht noch ein paar Regular-Season-Spiele. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er nur für die Playoffs irgendwann zurückkommt. Und ganz ehrlich, ohne Kawhi Leonard, der Kader, den die Clippers da jetzt haben, die werden eh nicht Meister. Und um nichts anderes kann es ja der Franchise irgendwie gehen. Von daher ist die Saison so ein bisschen verschenkt. Man hat einen Paul George, der in den Playoffs letztes Jahr ganz gut gespielt hat, der aber auch immer seine Höhen und Tiefen hat, der jetzt schon was älter ist, der einen ewig hohen, langlaufenden Vertrag noch hat. Und auf der anderen Seite halt die Chance, dafür jetzt nochmal richtig dick zu kassieren. Also sowohl was andere Spieler, andere Picks angeht und einen Spieler zu bekommen mit Ben Simmons, der ein unfassbares Potenzial nach wie vor hat. Also ich bin nach wie vor jemand, der absolut an Ben Simmons glaubt und auch denkt, dass er sich immer noch zu einem Superstar in der Liga entwickeln kann. Plus irgendwie ein Tyrese Maxey, noch aufkommender Spieler. Die könnten dieses Jahr sich ein bisschen an die neue Situation gewöhnen. Ben könnte sich da ein bisschen akklimatisieren. Und im nächsten Jahr kommt dann ein Kawhi Leonard zurück als MVP-Kandidat, als Star in dem Team, der den Druck so ein bisschen von Simmons nimmt. Und die beiden bilden da ein Monster-Defensiv-Duo. Auf der anderen Seite, ich glaube, Sixers würden mit Kusshand Paul George nehmen. Der Fit mit Embiid wäre da ziemlich, ziemlich geil. Muss man wahrscheinlich gar nicht großartig drüber reden. Macht's mit dem Hintergrund vielleicht ein bisschen mehr Sinn? Können wir NBA-Offices anrufen und den Trade einloggen?
Ich bleib dabei. Ich frage mich so ein bisschen, sind die Clippers mit Ben Simmons und Kawhi Leonard besser als mit Paul George und Kawhi? Also was?
Also ich würde zumindest sagen, dass es die Möglichkeit besteht, dass sie das nächstes Jahr sind. Und in diesem Jahr gibt's ja die Kombination gar nicht. Also in diesem, das für dieses Jahr zu überlegen, macht nicht so richtig Sinn. Und ich glaube, wenn Ben Simmons halt ein Jahr lang irgendwie Zuspruch und Konstanz und was weiß ich was bekommt, dass dann nächstes Jahr die Kombi die bessere sein könnte, ja.
Ja, okay. Ja, ist bisschen der Blick in die Glaskugel. Wäre mir, glaube ich, tatsächlich auch ein zu großes Risiko aus Clippers Sicht, weil da die Upside, dass diese Kombi wirklich besser ist oder vielleicht auch überhaupt nur auf dem Niveau ist, das man mit Paul George hat. Vor allem nach den Playoffs, die er gespielt hat, der war absolut überragend. Also ich glaube, das war wahrscheinlich mit der beste Playoff-P, den man bisher so gesehen hat. Von dem her, ich würde es nicht machen. Also da wäre mir, glaube ich, das Risiko tatsächlich zu groß. Man weiß dann irgendwie auch nicht so richtig, was mit Kawhi Leonard denn wirklich passiert. Klar, dann hast du einen Vertrag von Paul George los im Zweifel, aber ich bin auch grundsätzlich jemand, der sagt, Ben Simmons hat immer noch ein Riesenpotenzial und kann ein richtig guter Spieler, Superstar in der Liga werden, aber aus Clippers Sicht, wie gesagt, wäre mir Paul George zu wertvoll, als dass ich ihn für Ben Simmons abgeben würde.
Okay, Ich dachte, ich werf's einfach mal rein, ja. Bring die Clippers-Zuhörer ein bisschen ins Schwitzen. Wenn ihr euch jetzt aufregt, at the Vibes Mag auf Instagram. Ihr seid mir da sowieso die allerliebsten Diskussionspartner. können wir bisschen hin und her fronten. Jederzeit gerne. Lass uns vielleicht mal weitermachen mit dem nächsten Tier. Da sind bei mir nämlich die Clippers auch direkt drin. Das sind die Teams, bei denen ich sage, okay, die müssen ganz klar um die Playoffs mitspielen, versuchen da einen Platz zu bekommen neben den Clippers, die da aus meiner Sicht halt drin sind, weil Kawhi Leonard verletzt ist und lange ausfallen wird, sind das die Nuggets mit dem gleichen Grund und Jamal Murray. Und dann noch die Portland Trail Blazers, die ja wohl, wie es aussieht, mit einem Damian Lillard in die Saison gehen werden. Hast du das ähnlich?
Ja, ein bisschen vertauscht. Ich habe die Nuggets ja im Tier vorher gehabt. Ich habe da jetzt die Clippers, die Trailblazers, die Warriors habe ich da mal mit reingepackt. Und die Grizzlies habe ich da auch noch drin.
Okay.
Weil ich glaube, die sind heiß. Also die Grizzlies, die haben jetzt ein bisschen Blut geleckt. Und das ist ein super junges Team. Da bin ich gespannt. Ich glaube, die haben da richtig Lust auf die neue Saison und die sehen sich, glaube ich, mittlerweile auch in der Position, haben, glaube ich, selber den Anspruch, speziell natürlich ein Ja Morant, dass er da die Playoffs erreichen muss. Von dem her habe ich die da mal mit reingepackt, aber siehst du anders offensichtlich.
Ja, wobei sie bei mir halt dann anschließend kommen. Ich finde nur, dass, um das vorwegzunehmen, in der nächsten Gruppe sind bei mir dann die Pelicans und die Grizzlies zusammen drin, dass denen schon noch ein bisschen was fehlt zu einer Clippers-Mannschaft, einem Nuggets-Team oder auch den Blazers, die Jahr für Jahr jetzt konstant schon in den Playoffs spielen. Da wollte ich jetzt nicht einfach sagen, okay, die schmeißen wir irgendwie alle in einen Topf, sondern da gibt's schon noch mal so eine Grenze. Ich könnte es mir aber gut vorstellen, also auch alles, was Ja Morant jetzt so in der Offseason spricht oder er twittert, da ist er ja auch relativ aktiv, das zeigt sein Selbstbewusstsein und zeigt, wo er hin will. Und ich traue ihm das auch durchaus zu. Von daher sehr, sehr nachvollziehbar. Im Osten ist es mir tatsächlich auch noch schwerer gefallen, jetzt eine logische Abgrenzung zu machen. Ich finde, da hat man jetzt so den Bereich erreicht, in dem man sagen könnte, ja, jetzt versteht man, warum der Osten vielleicht die bessere Conference sein könnte, weil hier jetzt sehr, sehr viele Teams kommen, bei denen ich mich schwer tun würde, wirklich die Reihenfolge zu tippen, in die dann am Ende der Saison auf der Tabelle stehen. Wie hast du es gemacht? Das ist vielleicht die einfachere Frage für mich, dann kann ich nämlich noch korrigieren.
Ja, also ich kann das nur zurückgeben, dass ich das nicht wirklich einfach fand. Ich habe es mir insofern einfach gemacht, als dass ich da nur drei Teams drin habe.
okay.
Also für mich ganz klar wieder in die Playoffs die kommende Saison müssen die Knicks, die Hawks und die Celtics. Das sind, glaube ich, die drei Teams, die da jetzt den Anspruch haben, das wieder zu erreichen. Das größte Fragezeichen ist vermutlich hinter den Knicks tatsächlich, würde ich fast behaupten. Also ich glaube, die Hawks sind auch ein Team, die da tendenziell besser werden. Die sind wahnsinnig breit, haben super viele junge Spieler, die wahrscheinlich noch mal einen Schritt machen. Boston glaube ich weiterhin, jetzt mit Dennis Schröder sowieso, dass sie da eigentlich mehr Potenzial haben als das, was sie letztes Jahr gezeigt haben. Ich meine, Jason Tatum ist, glaube ich, immer noch ein Spieler, der in den nächsten Jahren vielleicht sogar ein potenzieller MVP-Kandidat ist. Jaylen Brown auch auf einem extrem guten Niveau. Also Boston eher mit Tendenz nach oben, mit Potenzial nach oben und die Knicks da eher ein bisschen Potenzial nach unten im Zweifel, könnten die sein, die vielleicht aus den Playoffs rausfliegen. Der Rest kommt dann gleich bei den Teams, wo ich mich noch ein bisschen schwerer getan habe.
Ja, finde ich spannend. Ich habe es ähnlich gesehen wie du. Ja, die drei müssen wieder in die Playoffs. Ich würde auch die Hawks als das stärkste Team von denen einsortieren. Allerdings finde ich auch, dass die Chicago Bulls in die Playoffs müssen, nach den ganzen Trades und Aktionen, die da jetzt vorgenommen haben. Genauso eigentlich die Hornets, die eine geile letzte Saison gespielt haben und die jetzt einen LaMelo Ball vielleicht übers ganze Jahr haben und der auch noch mal ein Jahr älter ist. Deswegen habe ich die beiden da noch mit reingemacht. Hab auch überlegt, ganz ehrlich, ob die Indiana Pacers da noch mit dazu müssen, die ja auch irgendwie ein sehr, sehr konstantes, gutes Team sind, die jetzt noch einen Hall of Fame Coach dazu bekommen haben mit Rick Carlisle. Hab dann aber den Cut nach den Hornets gemacht. Das heißt, ich habe 5 Teams da drin. Hawks, Celtics, Knicks hast du genannt, Bulls und die Hornets.
Ich hab die.
Was fehlt dir bei den Bulls und den Hornets?
Nein, ich hab die Bulls tatsächlich vergessen. Die hatte ich.
Okay, dann ist gut.
Die hatte ich zu weit unten auf der Tabelle. Aber klar, die Bulls müssen da rein, definitiv, nach der Offseason. Mit den Spielern, die sie da jetzt am Start haben. Also ich glaube, da wäre es eine riesige Enttäuschung, wenn die Bulls die Playoffs nicht schaffen. Bei den Hornets, ja, es sind so 3 Teams für mich, die auch letztes Jahr um die Playoffs gekämpft haben, die da, wo ich nicht so richtig weiß, wie man sie einordnen soll. Das sind die Hornets, die Pacers und die Wizards. Also die Wizards jetzt auch mit der ganzen Riege an Spielern, die sie da von den Lakers bekommen haben, die sind kein schlechtes Team. Also ich glaube, da gilt so ein bisschen die Regel, don't play players who suck. Und ich glaube, die Wizards haben da nicht viele, die wirklich schlecht sind. Die haben auch sicherlich einen krassen Deckel nach oben. Die werden da jetzt nicht einen riesen Ausreißer nach oben abgeben. Aber die muss man auf jeden Fall auf der Kette haben, auf dem Zettel haben. Die können auf jeden Fall die Playoffs erreichen. Und ähnliches gilt für die Pacers und die Hornets. Bei den Hornets, ja, glaube ich ehrlicherweise, die sehe ich da auch noch nicht. Ich glaube nicht, dass LaMelo Ball da die Hornets irgendwie schon alleine irgendwie direkt in die Playoffs führt und man davon ausgehen kann, dass sie das auf jeden Fall sicher schaffen. Das war für mich so ein bisschen die Definition bei diesen Tiers. Zum einen, gehe ich davon aus, dass sie die Playoffs auf jeden Fall erreichen, oder glaube ich, dass sie die Playoffs schaffen können. Und da sehe ich eben die Pacers, die Hornets und die Wizards eher in dem Bereich, dass sie es schaffen können. Aber ich gehe nicht zwangsläufig davon aus, dass sie es auf jeden Fall packen müssen.
Okay. Bevor ich dich frage, was du von den Raptors hältst, weil die dann bei mir in der gleichen Gruppe wie die Pacers und Wizards gelandet sind, vielleicht noch ein Satz zu Washington. Merkst du, wir haben heute den 22. September, weit, weit vor dem Start der Season, Kyle Kuzma, Most Improved Player 2022. Wizards machen die Playoffs, Beal rasiert und Kuzma wird da die zweite Geige in Washington.
Der Lakers.
Nur, dass ihr es heute schon mal gehört habt.
Ja, da kommt der Lakers-Fan dann doch wieder durch.
Ein kleines bisschen. Zu den Raptors, was meinst du? Passen die da mit rein? Ein Level mit Indiana und Washington oder hast du sie noch tiefer?
Ja, gute Frage. Nee, ich würde die da wahrscheinlich schon mit reinpacken. Aber findest du, sie sind besser als letztes Jahr?
Weil sie Kyle Lowry verloren haben. Von daher schwer einzuschätzen. Wird sich halt zeigen, wie jetzt da Barnes heißt er, den sie gedraftet haben, ne? Oh Gott, ich werde alt, ist schon so lange her, dass der Draft war. Ja, genau, wie sich Barnes da macht, ob er direkt einen Beitrag leisten wird. Ich glaube halt, an sich ist das wieder so eine Franchise, die ist so stabil, die werden ordentlich ihre Spiele spielen, da wird keiner Richtung Tanking schielen und dann sind sie automatisch halt so irgendwie um Platz 9, 10, Play-in-Tournament, whatever. Das wird vermutlich so die Region sein, in denen Toronto unterwegs ist.
Ja. Würde ich mitgehen.
Gleiches Niveau im Westen. Ich habe es eben schon gesagt, für mich die Pels und die Grizzlies, die beiden Teams, die dann am ehesten da Richtung Playoffs schielen und vielleicht eins der etablierteren Teams rausschmeißen können. Hast du es noch ein bisschen erweitert? Spurs, Kings, Wolves, das sind vielleicht so relevante Franchises in der Region.
Ja, ich habe tatsächlich die Kings und die Spurs damit reingenommen. Die ewigen Spurs.
Okay.
Ja, ich glaube einfach auch da, ähnlich wie du es gerade bei den Raptors gesagt hast, die Raptors sind da so ein bisschen die Light-Variante. Die Spurs sind einfach eine wahnsinnig stabile Franchise, die es immer wieder schafft, ja, Teams aus eigentlich schlechten, oder nicht schlechten Spielern, aber nicht wirklich überragenden Spielern dann doch zu einer Truppe zu formen, die halt konkurrenzfähig ist. Und solange da Craig Popovich irgendwie mit am Start ist, muss man die Spurs, glaube ich, einfach immer auf dem Zettel haben. Die haben auch ein, zwei ganz interessante Verpflichtungen jetzt gehabt, glaube ich, mit Doug McDermott beispielsweise, der ja zumindest gutes Shooting damit reinbringt. Die habe ich auf jeden Fall dabei und die Kings auch. Also ich glaube auch, dass die Kings mit De'Aaron Fox und Haliburton da ein Wörtchen mitreden können. Und für die wäre es auch einfach langsam an der Zeit, dass sie mal die Playoffs erreichen. Also für die Pelicans sowieso. Ich glaube, das ist der, das Team, das auf dem der größte Druck liegt, weil du halt mit Zion Williamson speziell natürlich einen Spieler hast, von dem extrem viel erwartet wird. Aber ich würde gleichzeitig sagen, dass die Pelicans wahrscheinlich das Team sind, das es am schwersten haben wird, weil sie rein von den Strukturen und von der ganzen Organisation, wie das bisher lief und von dem System, das da etabliert wurde, vom Spielerischen am weitesten davon weg sind. Aber ja, das sind die Teams, die ich dann im Westen in Playoff-Reichweite habe.
Ja, alles denke ich nachvollziehbar. Die Kings habe ich nicht drin, weil es halt die Kings sind. Da kann man ja jetzt mittlerweile schon in Dekaden davon sprechen, wann die mal die Playoffs erreichen sollten. Die Spurs würden, glaube ich, auch mal gut daran tun, jetzt einfach vielleicht noch ein bisschen tiefer ins Tanking zu rutschen, weil die sind ja jetzt gefühlt schon so seit 2-3 Jahren irgendwie im Niemandsland unterwegs. Deswegen habe ich die beiden zusammen mit den T-Wolves, den Rockets und den Thundern dann im niedrigsten Tier. Das ist so, ja, der Rest halt einfach im Westen, im Osten dazu das Pendant dann mit den Cavaliers, Pistons und Magic. Die müsstest du dann auch alle drei ganz unten einsortiert haben, oder? Wenn ich richtig aufgepasst habe bei deinen Teams.
Ja, grundsätzlich schon. Wobei ich bei Detroit und auch Cleveland echt mal gespannt bin. Also da bin ich wirklich gespannt. Ja. Das ist natürlich Number One und Number Two Pick. Ah nee, sorry, Three war es, glaube ich, ne? Mostly ist an Mobley,
ja,
ist
Green war noch dazwischen.
Ja, genau. Ja, wir haben ja schon an anderer Stelle, glaube ich, mal drüber gesprochen. Detroit, Jade Cunningham in Kombination mit Killian Hayes und Jeremy Grant. Sorry, jetzt habe ich die drei zusammen. Mhm. Das könnte ganz interessant werden. Ich glaube, dass die generell ein Team haben, das relativ schnell konkurrenzfähig wird, wenn Jade Cunningham einigermaßen so einschlägt, wie man sich das vorstellt. Und bei den Cavs glaube ich auch, dass die da ein interessantes Experiment starten, das auch eventuell früher erfolgreich sein könnte, als man sich das vielleicht vorstellt. Aber trotzdem glaube ich, dass das Teams sind, die, da muss schon sehr viel gut laufen, dass sie im Osten in die Playoffs kommen. Und da können wir ja vielleicht jetzt auch abschließend nochmal drauf gucken. Ich glaube, das liegt auch daran, dass der Osten einfach stärker geworden ist. Und das war ja quasi die Eingangsfrage das Eingangsthema, mit dem wir uns hier beschäftigen wollten. Ich würde schon sagen, dass der Osten sowohl in der Spitze als auch in der Breite stärker geworden ist. Du hast jetzt mit den Nets eigentlich das absolute Top-Team, wo jeder sofort unterschreiben
würde. Na.
Ja, würde ich schon sagen. Also ich glaube, der Großteil der Fans und wahrscheinlich auch der Journalisten und sonstigen Experten würde wahrscheinlich die Nets auf Platz 1 setzen, wenn sie einfach vollständig fit sind. Danach würden dann vermutlich relativ schnell die Lakers und vielleicht die Bucks kommen. Aber allein die Tatsache, dass die Bucks da auch noch mit drin sind, also der Osten hat wirklich ein paar richtige Top-Teams. Mit Miami ist da ein Team dazugekommen, das deutlich stärker geworden ist und auch im Mittelfeld, im Playoff-Bereich im Osten hast du durch jetzt die Verbesserung in der letzten Saison von den Hawks und den Knicks und wenn man dann noch weiter guckt, auch von den Hornets, Pacers etc. echt einen breiten Kern an guten Teams.
Ja. Sieht bei mir ähnlich aus. Wir können euch ja gerne mal unsere unterschiedliche Aufteilung in die Tiers auch nochmal in unsere Insta-Story packen. Dann könnt ihr das parallel mal kurz anschauen. Ist dann vielleicht ein bisschen einfacher nachzuvollziehen, wovon wir reden. Das Ding ist halt, diese Middle Class da, die ist im Osten wirklich sehr, sehr stark geworden. Also da sind so viele Teams, die jetzt um Platz 5 bis 10, 11, 12 oder so sogar mitspielen könnten, wie wir es ja im vergangenen Jahr auch schon hatten. Und das lässt insgesamt die Conference halt viel, viel stärker werden, dazu die beiden Top-Teams vorneweg. Trotzdem würde ich, glaube ich, weiterhin sagen, dass ja, diese Teams in der Mitte, da gibt's im Westen schon noch ein paar, die ich stärker einschätze. Also ich würde die Nuggets, die Clippers, die Jazz, Warriors und so, die würde ich alle stärker einschätzen als jetzt zum Beispiel die Knicks, die Bulls, Celtics und die Pendants, die man da im Osten so hat. Von daher ist, glaube ich, der Westen insgesamt schon noch die stärkere Conference, allerdings sind die Unterschiede innerhalb der Conference im Westen auch deutlich größer als dann im Osten. Das ist irgendwie ausgeglichener, was es für die Franchises nicht unbedingt einfacher macht. Also ich glaube, das wird ein sehr, sehr harter Kampf um die ersten Plätze da im Osten. Alright, so viel würde ich sagen aktuell zur NBA. Gibt es noch irgendwelche Themen, die dir jetzt beim Quatschen über die Teams eingefallen sind, was wir noch besprechen müssten? Ansonsten würde ich mal ein Thema weiterspringen. NFL, haben wir die letzten Wochen auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Wir haben auch schon angekündigt, hey, da wird ein sehr, sehr geiles Matchup auf uns zukommen mit den Kansas City Chiefs. Zu Gast bei den Baltimore Ravens war das Sunday Night Game. Ich habe es daher leider nicht live gesehen. Ich denke mal, dir ging es da ähnlich.
Ja.
Ich glaube, um 2 Uhr irgendwas war da Kickoff. Das ist dann doch nicht so die richtig gute Zeit. Hab mir aber die ausführlichen Highlights dazu angeschaut und das war schon sehr, sehr geil zu beobachten. Die Ravens haben 36-35 gewonnen. Lamar Jackson mit einem riesigen Spiel. Gerade im Laufspiel haben die Ravens die Chiefs da echt überrannt teilweise. Sehr, sehr geil anzuschauen. Und auf der anderen Seite aber auch die Chiefs, die konträr zu den Ravens verstärkt eben auf den Pass gesetzt haben. Mit einem Patrick Mahomes macht das ja auch durchaus Sinn. Sehr, sehr gut anzuschauen, oder? War für mich so der erste Knaller der laufenden NFL-Saison.
Ja, absolut. Das Spiel war echt spannend. Richtig starke Leistung von Jackson, du hast es gerade schon angesprochen. Ja, besonders interessant fand ich natürlich seinen geilen Frontflip zum Touchdown, den er hingelegt hat.
ja, safe.
Ziemlich geil, das in der Situation so zu machen.
ultra arrogant, aber sehr geil anzuschauen.
Ja, das bringt uns vielleicht auch gleich noch zum nächsten Thema, Taunting. Aber
ja, gerne.
Können wir gleich drüber sprechen. Aber um vielleicht mal kurz dabei noch zu bleiben, war aber trotzdem wieder ein Stück weit, oder war schon ein Stück weit auch eine unnötige Niederlage für die Chiefs, oder? Also in,
ja, definitiv.
Im letzten Drive war es dann ein bisschen unglücklich, dass da dass sie da relativ früh gestoppt wurden.
Ja, haben für mich auch teilweise nicht konsequent genug dann ihre eigenen Stärken ausgespielt. Vielleicht wollten sie es auch nicht so richtig. Also es gibt bei solchen Matchups von Top-Teams kennen wir aus der NBA ja auch manchmal auch immer noch diesen kleinen Hintergedanken, ich zeige jetzt vielleicht noch nicht alles, weil man sieht sich ja später in der Saison womöglich nochmal wieder, aber für mich war eigentlich relativ offensichtlich bei den Chiefs, dass sie mit diesen kurzen Pässen auf Kelce, so 3, 4, 5 Yards, konnten sie eigentlich die ganze Zeit das Feld runtermarschieren und haben dann für mich im letzten Drive unnötig häufig einfach auch auf das Rushing und auf den Lauf da gesetzt. Ja. Hat er dann auch zu dem Fumble geführt von Edwards-Helaire, der ihnen quasi das Spiel gekostet hat. Ja, wir haben schon eben gesagt, es ist so ein bisschen Werfen gegen Laufen irgendwie gewesen. Die zwei unterschiedlichen Spielstile da waren krass zu sehen. Ich glaube, wenn die Chiefs noch stärker auf ihre Stärke gesetzt hätten, nämlich das Passspiel und Mahomes durch die Luft, hätten sie das Ding am Ende noch gewinnen können. Genauso kann man bei den Ravens aber auch sagen, wenn sie noch mal irgendwie stärker auf den Lauf gesetzt hätten, hätte es die ein oder andere Interception nicht gegeben. Der ein oder andere Pass von Lamar Jackson ist ja dann doch nicht angekommen, auch wenn er am Ende 239 durch die Luft hatte, was schon echt heftig für ihn ist. Plus die 107 Rushing. Sehr, sehr geil. Wenn ihr da noch nichts zu gesehen habt zu dem Spiel, gerne mal in die Highlights reinschauen. Jonas hat es aber gerade schon angedeutet, ein weiterer Punkt, über den wir da gerne mal mit euch sprechen würden, ist das Thema Taunting. Dieser Flip von Lamar Jackson gab, glaube ich, keine Strafe. Dafür gibt es aktuell eine ganze Menge andere Strafen für allen möglichen Quatsch. Wie siehst du das aktuell?
Ja, ist schon schwierig. Also gibt, um es mal kurz ein paar Fakten rauszuhauen, es gab jetzt schon 11 Flaggen wegen Taunting diese Saison in den 2 Wochen, die wir jetzt gesehen haben. Letztes Jahr gab es 15 während der ganzen Saison. Die NFL hat es angekündigt, dass da eine Regeländerung gibt. Es haben sich auch schon einige dazu geäußert, dass sie alle irgendwie sagen, grundsätzlich finden sie es in Ordnung, aber es ist halt einfach verdammt schwer, das irgendwie umzusetzen. Und ich bin da viel, viel mehr bei den Spielern, die auch sagen, ja, das macht irgendwie so ein bisschen Spiel kaputt, das nimmt im Spiel die Emotionen. Und da würde ich ehrlich gesagt mitgehen. Also ich finde, ja, der US-Sport ist so auf Show irgendwie ausgelegt. Das gehört dann da irgendwie ein Stück weit dazu. Natürlich gucken die beiden Ligen, NBA und NFL, auch immer sehr drauf, dass sie in der öffentlichen Wahrnehmung als Vorbild dienen. Aber das hat, also ich glaube, da kann man die Linie wahrscheinlich schon ein bisschen großzügiger ziehen, was dann Unsportlichkeiten angeht. Und Emotionen gehören für mich einfach zum Sport dazu. Und wenn man irgendwie eine geile Aktion hat, dann muss man das auch zeigen können, muss es auch seinem Gegner zeigen können. Das hat dann im Zweifel auch nichts mit Verhöhnen oder so irgendwas zu tun, sondern das ist halt einfach, das gehört für mich dazu.
Ja, also würde ich genauso unterschreiben. Das hat gar nichts damit zu tun, dass man sich über irgendjemanden lustig macht, jemanden schlecht machen will, sondern das ist einfach die eigene Freude, die dann da manchmal so ein bisschen komische Bahn vielleicht auch nimmt. Für alle, die sich gerade ein bisschen fragen, worüber wir sprechen, Taunting ist einfach unsportliches Verhalten quasi in der NFL, wird da bestraft, gibt 15 Yards Strafe und Automatic First Down. Passiert quasi immer dann, wenn man sich übertrieben freut, wenn man vielleicht noch ein bisschen vor dem Gegner posiert. Alle möglichen Dinge sind damit dabei. Ich habe neulich ein kleines Video auf Twitter gesehen, da waren aber auch wirklich lächerliche Aktionen dabei, die dann eben auch diese Strafe zur Folge hatten, wie ich drehe den Ball irgendwie nur noch einmal auf dem Boden vor meinem Gegenspieler, nachdem ich ihn abgefangen habe oder so lächerliche Sachen, wo ich echt sage, okay, wenn man das nicht mehr machen darf, dann können wir uns auch irgendwie anschauen, wie Roboter gegeneinander spielen, weil für uns alle als Fans ist ja das Schöne beim Sport, wenn man die Emotionen rauslassen kann, wenn man durchdrehen kann, genauso ist das für uns alle als Sportler auf dem Feld, was das einfach dazugehört, und solange man sich dann am Ende des Spiels ordentlich die Hand geben kann, ist das, denke ich, auch alles direkt wieder vergessen. Weg von den negativen Themen, vielleicht so ein bisschen die Vorschau auf den Kracher dieses Wochenendes. Da steht das nächste Topspiel an, Sonntagabend 22:30, Tampa Bay Buccaneers gegen die LA Rams, die für mich aktuell beiden besten Teams in der NFC spielen da gegeneinander. Brady gegen Sean McVay und seinen neuen Quarterback Stafford. Lohnt sich, denke ich, auch auf jeden Fall mal reinzuschauen. Bis auf die Bucks haben eigentlich alle Teams, auch die Rams, irgendeine Schwäche bislang in dieser Saison gezeigt. Von daher bin ich sehr gespannt, ob die krasse Rams-Defense in der Lage ist, Tom Brady zu stoppen. Was wäre vielleicht dein Tipp, wenn du drauf setzen würdest, gehst du wahrscheinlich wieder mit dem Goat, oder? Ist ja so dein Mantra.
Ja, würde ich schon machen. Ich glaube, Tom Brady ist aktuell in absoluter Frühform, spielt, glaube ich, aktuell auf MVP-Niveau. Und du hast es gerade schon gesagt, also ich glaube, die Bucks sind aktuell das Team, das bisher noch keine wirklichen Schwächen gezeigt hat. Alle anderen Teams haben kleinere oder größere Schwachstellen gezeigt. Und die Bucks sehen schon echt verdammt gut aus und ich bin da mal gespannt. Ich glaube, wann kommt das genau?
Ist das Sonntag, 22:25 Uhr. Ich hoffe, es kommt auf Pro7. Ich habe es leider vorher nicht gecheckt. Ich habe aber am Montag frei, von daher werde ich mir das Ding so oder so wohl in voller Gänze geben können.
Ja, sehr schön. Ja, ich würde mir das dann, glaube ich, auch mal zu Gemüte führen. Es ist auf jeden Fall ein Spiel, das sich lohnen wird. So viel kann man, glaube ich, schon mal sagen.
Mit Blick auf die Uhr, wir haben noch ein Thema, das wir euch ja schon so ein bisschen angekündigt und versprochen haben. Gehen wir mal weiter Richtung Netflix und Shumi, oder?
Ja, sehr gerne. Also, da haben wir letzte Woche schon angekündigt, haben unseren kleinen Serientipp abgegeben. Und ich hoffe mal, ihr seid unserer Aufforderung alle gefolgt und habt euch die Schumacher-Doku auf Netflix angeschaut. Ja, ich frag dich einfach mal ganz frei raus, Marius, wie fandst du die Doku?
Ich fand sie gut, ich finde sie auf jeden Fall sehenswert. Ich würde es auch nach wie vor allen empfehlen, das anzuschauen. Ich habe es auch meinem Vater und so direkt weitergeschickt, irgendwie Personen, die sonst vielleicht nicht so auf Netflix unterwegs sind, aber von denen ich weiß, okay, die haben früher so mitgefiebert, wenn Schumi seine Rennen hatte. Ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Ich war allerdings nicht so geflasht, wie ich es jetzt erwartet hatte, weil ich aufgrund des Twitter-Feedbacks und so, was auch schon Kumpels mir erzählt hatten, vielleicht auch zu hohe Erwartungen hatten. Also ich weiß nicht, was ich gedacht habe, was da jetzt passiert in der Doku, aber irgendwie so komplett geflasht war ich am Ende nicht. Ich hätte mir noch ein paar mehr Sachen einfach auch so aus der aktiven Zeit gewünscht, dass man noch mehr aus konkreten Rennen oder so vielleicht gesehen hätte, weil klar, wir erinnern uns beide an Michael Schumacher. Wir waren aber beide halt auch noch echt jung, als viel das davon passiert ist. Also so die Zeit bei Benetton und so kann ich mich logischerweise nicht erinnern. Wir sind beide 93er Jahrgang. Klar, die Titel im Ferrari, das ist dann auch so das Bild, was ich bei Michael Schumacher direkt im Kopf habe. Aber alles davor war für mich schon viel, viel Neues mit dabei. Wie ging's dir da?
Ja, ähnlich. Also ich war insofern geflasht, dass ich das gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm hatte. So, ich fand es verrückt, Michael Schumacher einfach wieder in der Doku reden zu hören und einfach mal wieder Schumis Stimme irgendwie im Kopf zu
Ja.
haben. Ja, wieder sein
Das war krass.
Dialekt zu hören und zu denken, okay, wenn der Englisch spricht, hört sich eigentlich an wie ein Holländer. Das fand ich verrückt. Und ja, wie du gerade schon gesagt hast, also ich hatte auch, für mich war Schumi immer Ferrari, und da eine absolute Legende, der Weltmeister, der da irgendwie alles gewonnen hat im Endeffekt. Aber ich fand es auf jeden Fall interessant, mal die komplette Story zu sehen, so ein bisschen die Anfänge mit auf der Kartbahn am Anfang, wo er mit seinem Bruder, seinem Vater unterwegs war. Dann der Weg in die Formel 1 und dann auch mal nochmal zu sehen, wie lang das eigentlich gedauert hat, bis er im Ferrari dann tatsächlich auch den Titel geholt hat. Das war mir so nicht mehr bewusst. Und ja, aber insgesamt fand ich's auch echt eine gute Doku, würde die auch jedem empfehlen. Und ja, der Eindruck hat sich mal wieder bestätigt oder das, was ich auch schon vorher gedacht und gewusst habe, Schumi ist halt eine Legende.
Ja, definitiv. Mir war auch noch so ein bisschen neu, die ganze, das Kreuzen der Wege irgendwie mit Ayrton Senna, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Also für mich war das irgendwie im Kopf eher so, okay, das war irgendwie alles vor Schumacher, dass Schumacher da aber direkt hinter Senna herfährt, als der seinen tödlichen Crash hat und dann da verunglückt und so. Da hatte ich noch nie was von gehört. Von daher fand ich das schon allein historisch spannend, was du gerade angesprochen hast, dieser Ferrari-Wechsel. Wie viel Arbeit da reingesteckt worden ist, halt, um halt aus diesem Team wieder wirklich dieses legendäre La Ferrari da irgendwie machen zu können. Sehr, sehr krass. Auch die Parallelen, die man dann da zu Vettel nochmal ziehen konnte, war mir logischerweise bewusst. Okay, Sebastian Vettel hat nach den 4 Titeln mit Red Bull dann gesagt, er wechselt jetzt zu Ferrari, will Ferrari wieder groß machen, dieses Image, das es unter Schumi gab, halt wiederherstellen. Dass das aber bei Schumacher damals auch so eine Riesensache war, dass die wirklich seit Jahrzehnten nichts mehr gewonnen hatten, dass Probst und Senna, beides legendäre Rennfahrer, es nicht geschafft hatten, da Weltmeister zu werden. Das waren so Details, die sind mir dann damals mit 7, 8, 9, 10 Jahren durchgegangen. Das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm und war sehr schön anzuschauen.
Ja, und ja, was ich auch noch interessant fand, was ich echt bemerkenswert fand, war so der Weg von Schumi im Endeffekt in die Formelklassen, in die Formel 1, also sein erster Vertrag, wo es dann hieß, okay, Schumi hatte keine 500 Mark, eine Rennsaison hat damals schon irgendwie 600, 700.000 Euro gekostet. Und das ist tatsächlich auch was,
Krass, ne?
was ich schon von dem einen oder anderen, den ich so im Kartsport so ein bisschen kenne, mal gehört habe, dass das gar nicht so einfach ist, wenn man nicht aus entsprechenden Verhältnissen kommt, sich im Motorsport zu etablieren, weil es einfach unfassbar teuer ist. Also allein diese Kart-Rennserien, die es so gibt, sind verdammt teuer, wenn du immer überlegst, du brauchst im Endeffekt dein Kart, eigentlich zwei Karts, du brauchst in der Regel einen Mechaniker, du brauchst irgendwie noch Material, Reifen und Co. Und du bist immer das ganze Jahr über im Endeffekt irgendwo vor Ort und musst da deine Unterkunft und alles bezahlen. Also das unterschätzt man, glaube ich, wenn man das nicht so kennt, wie kostenintensiv das einfach ist. Geschweige denn, wenn es dann natürlich irgendwie in die höherklassigen Serien geht. Und scheinbar, ich weiß jetzt nicht, ob ich da mit Leuten gesprochen habe, die da vielleicht auch, ja, wo vielleicht auch ein gewisser Neid vielleicht eine Rolle spielt, kann ja auch immer gut sein, aber da wurde auch oft
Ja.
gesagt, wenn du halt nicht den entsprechenden Namen mitbringst und man dich irgendwie nicht wirklich kennt, dann musst du schon einfach unfassbar gut sein, damit du da überhaupt auffällst, um da irgendwie reinzukommen.
Kann ich aber irgendwie ganz gut nachvollziehen. Also bei mir ist der gleiche Eindruck so ein bisschen durch die Netflix-Serie Drive to Survive auch entstanden. Auch da eine absolute Empfehlung. Die begleiten immer die Formel-1-Saison, die aktuell läuft, und dann im Build-up quasi zur nächsten Saison kann man sich das als Serie da auf Netflix nochmal anschauen. Mega geil gemacht, mega viele Einblicke auch hinter die Kulissen. Und auch da werden natürlich dann die Stories von einzelnen Fahrern erzählt, wie sie dann in die Formel 1 gekommen sind. Bei Alex Albon, beim Red Bull-Fahrer, war da mal ein größerer Beitrag oder eine ganze Folge zu, der halt auch aus eher ärmeren Verhältnissen kam und sich dann da immer Sponsoren und so weiter suchen musste. Es ist, glaube ich, nicht von ungefähr, dass auch so viele Söhne von ehemaligen Rennfahrern und so dann auf einmal da wieder auftauchen, weil die sich das dann natürlich relativ entspannt leisten können. Also ein Rosberg, jetzt bei Schumacher ja auch, oder bei einer ganzen Reihe von Fahrern. Lance Stroll, da hat ja der Vater direkt den ganzen Rennstall gekauft. Der fährt jetzt deswegen quasi aktuell Formel 1, ist sicher auch kein schlechter Rennfahrer, aber natürlich hat da das Geld irgendwie eine Rolle gespielt. Von daher ist das schon so ein sehr, sehr elitärer Kreis, wirkt auf jeden Fall so nach außen.
Was ich bei der Doku auch noch interessant fand, ist, wie rausgearbeitet wurde, wie unterschiedlich Schumacher, ja, was für zwei unterschiedliche Persönlichkeiten er im Endeffekt hatte. Einmal dieser krasse Siegertyp, der absolute Wettbewerbstyp, sobald es auf die Rennstrecke ging und irgendwie ums Gewinnen, war er einfach ein ganz anderer Mensch als der private Michael Schumacher, der ein super familiärer Typ war, dem die Familie unfassbar wichtig war, seine Freunde. David Coulthard hat das auch ganz, ganz cool gesagt in der Doku, als er da irgendwie drüber spricht, dass er fast nicht glauben konnte, nachdem er irgendwie auf der Strecke gegen Schumacher irgendwie gekämpft hat, und dann hat er ihn irgendwo bei irgendeiner Veranstaltung privat gesehen, dann haben sie zusammen getanzt und irgendwie Rum Cola getrunken, und er hat gedacht, hey, das soll der gleiche Typ sein, konnte er irgendwie nicht nachvollziehen. Ja. Das fand ich tatsächlich auch noch ganz interessant. Ist natürlich auch immer so ein bisschen gewollt, sowas dann so darzustellen in der Doku, aber ich glaube, man hat da schon genug Stimmen gehört, um beide Seiten wirklich auch so hinnehmen zu können, dass es wirklich so war.
Ja, man kennt ja in dieser Größenordnung an Sportlern auch viele Geschichten, die bei anderen halt genauso ablaufen, also wo du das gerade so beschrieben hast. Ja, da hätte man auch einfach Kobe als Name irgendwie einfügen können. Also absolutes Arschloch halt im Wettbewerb, wenn es darum geht zu gewinnen, bereit wirklich alles zu tun, um den Sieg zu holen. Und dann im Privaten halt irgendwie der nette Girl-Dad, der da alles für seine Töchter, Schumi, für seine Kinder tut. Ich weiß nicht, das scheint schon irgendwie auch so ein gewisser Charakterzug logischerweise zu sein, den die ganz Großen im Sport dann halt irgendwie alle mitzubringen scheinen.
Ja, absolut. Und das fand ich auch faszinierend in der Doku, dass einfach nochmal immer wieder, man sieht es ja in jeder Doku oder in jeder Biografie, wenn man von irgendwelchen erfolgreichen Personen oder speziell Sportlern liest, die sind einfach bereit, alles zu tun. Wenn man da gesehen hat, Schumacher wechselt zu Ferrari, hat ein absolutes, ja, nicht konkurrenzfähiges Auto und ist dann einfach bereit, mehr oder weniger Tag und Nacht mit den Ferrari-Mechanikern da am Auto zu arbeiten, da dabei zu sein, alles auf jedes kleinste Detail irgendwie zu achten, von morgens bis abends irgendwie Testdrives zu machen. Also das ist schon einfach immer wieder faszinierend, finde ich, dass man sieht, okay, dass diese super erfolgreichen Sportler und Sportlerinnen einfach alle genau diesen Charakterzug haben. Egal, du hast gerade genannt, egal, ob das im Basketball Kobe ist, Jordan, Nowitzki, du kannst da nennen, wen du willst, sind alles absolute Arbeitstiere, die dem Erfolg und dem Sieg alles unterordnen. Im Football, Tom Brady, ich meine, da gibt's auch die ein oder andere Doku über ihn, wo man sieht, dass der Typ den ganzen Tag eigentlich nichts anderes macht, als sich mit dem Spiel zu beschäftigen. Und das ist bei Schumacher definitiv auch so. Und ja, das Ende der Doku ist dann natürlich tragisch. Also ich meine, da wird natürlich der Skiunfall von Schumacher auch nicht ausgespart. Kann man auch nicht machen, fand ich aber auch gut, dass das jetzt nicht zu sehr in den Fokus gerückt wurde. Aber ich fand den Satz von seiner Frau Corinna dann am Ende auch relativ gut, als sie sagt, ja, er hat uns das ganze Leben über beschützt, jetzt beschützen wir ihn. Das fand ich schon einen starken Satz. Und war auch irgendwie ein ganz, ganz cooler Schluss, um die Doku so abzurunden.
Definitiv. War eine tolle Aussage am Ende von ihr. Du hast Dirk Nowitzki gerade angesprochen, was für mich nochmal die Überleitung zu einem guten weiteren Punkt ist, auch eine Frage, die ich mir im Anschluss so ein bisschen gestellt habe. Wir sind ja auch beide Freunde davon, immer irgendwelche Rankings, Listen oder sonst was aufzustellen. Natürlich ist es sportartenübergreifend nochmal viel, viel schwieriger, als es schon ist, wenn man die Spieler aus unterschiedlichen Jahrzehnten in einer Sportart rankt. Aber die direkte Frage vielleicht an dich, Michael Schumacher, größte deutsche Sportler aller Zeiten, oder hat er da noch den einen oder anderen vor sich?
Ja, große Frage, gar nicht so einfach zu beantworten. Du hast gerade selber schon gesagt, also er gehört auf jeden Fall ganz, ganz weit nach oben, was so die deutschen Sportlegenden angeht. Ich wüsste gar nicht so unbedingt, wen ich da tatsächlich davor setzen würde. Also wer für mich da irgendwo im gleichen Tier drin ist, ist vermutlich Boris Becker, Franz Beckenbauer, Steffi Graf, sind so die mir spontan einfallen. Und Dirk Nowitzki ist wahrscheinlich ein Stück hinten dran anzusiedeln, von der Bedeutung. Ich meine, das ist für Basketballer natürlich ein Riesenthema und auch innerhalb seines Sports Wahnsinn und natürlich auch eine riesige Vorbildrolle. Aber ich glaube, Michael Schumacher, Boris Becker, auch Franz Beckenbauer, dadurch, dass er halt Fußball gespielt hat. Aber die drei würde ich da, glaube ich, schon auch noch vor Nowitzki sehen, einfach weil sie auch, glaube ich, noch eine größere Bedeutung so in ihrem jeweiligen Sport halt hatten. Also Nowitzki, ja, super guter Basketballer, aber er ist halt nicht Jordan. Und wenn man mal schaut, Michael Schumacher ist vermutlich der größte, vielleicht jetzt nach Lewis Hamilton, da kann man drüber streiten, wer von den beiden vermutlich da auf Platz 1 ist, wobei Hamilton ja auch immer ein überragendes Auto hatte, Schumacher zum Teil eben nicht. Kommt ja in der Doku auch ganz gut raus. Von dem her glaube ich, dass man Schumacher da schon an der absoluten Spitze in Deutschland einordnen kann, oder? Wie siehst du es?
Ja, ich würde es auch bejahen. Also für mich wäre er da auch irgendwie relativ klar die Eins. Der Grund bei den anderen ist so ein bisschen, ich glaube, Beckenbauer ist da mit dabei, weil, wie du es gerade gesagt hast, ist es halt der Fußball. Das kriegen irgendwie die meisten mit, da wird am meisten drüber gesprochen. Das bildet von alleine so eine Legende. Natürlich sind die Erfolge, die der Typ erzielt hat, nicht von der Hand zu weisen. Aber das, was Schumacher da gemacht hat, ist vielleicht dann doch nochmal irgendwie ein anderes Level. Gerade so der Abstand zu den nächsten Großen seiner Zeit war, glaube ich, bei Schumacher nochmal deutlich krasser als bei Beckenbauer. Also ich weiß nicht, ob setzt man Franz Beckenbauer vor einen Johann Cruyff oder welche Legenden auch immer da mit ihm zeitgleich über den Platz gelaufen sind, weiß ich jetzt nicht, ob das so krass eindeutig ist wie bei Michael Schumacher. Nowitzki hat halt den Nachteil, dass er nicht in Deutschland das alles erreicht hat. Das heißt, da kann er für mich irgendwie nie ganz oben stehen, weil das zu wenig Deutsche so intensiv dann halt auch mitbekommen haben, um da sagen zu können, ja, das ist irgendwie der größte deutsche Sportler aller Zeiten. Becker und Graf hatten, glaube ich, halt in einem gewissen Jahrzehnt einfach einen unfassbaren Hype ausgelöst und sich dann da auch gegenseitig irgendwie gefühlt so ein bisschen gepusht, würde ich dann aber auch nochmal irgendwie eher knapp hinter Michael Schumacher sehen. Bei ihm ist diese Legende und das, wofür er steht, so heftig. Ich habe das am Ende beim Schlussbild auch zu meiner Freundin gesagt, mit der habe ich die Doku geschaut, da sieht man dann mit dem Abspann einfach so einen roten Ferrari nochmal Runden drehen, ich glaube in Monaco, und es ist so rangezoomt auf seinen Helm. Du erkennst nicht, wer der Mensch ist, aber du weißt, okay, da fährt ein rotes Auto, der hat einen roten Helm auf, das ist halt Michael Schumacher. So logisch, wer soll das denn sonst sein? Und das, was der da an Markenbildung für Ferrari gemacht hat, was der an Mythen und so aufgebaut hat, das ist unfassbar und, glaube ich, dann halt von keinem zu erreichen. Okay, schönes Schlusswort, würde ich sagen. Von meiner Seite waren das die Themen von heute. Hast du noch was zu ergänzen? Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder.
Ja, hören wir uns nächste Woche wieder. Ich habe nur noch zu sagen, wie jede Woche, wenn es euch gefallen hat, bewertet uns gerne. Lasst uns eine Bewertung da, folgt uns auf Spotify oder wo auch immer ihr uns hört. Das hilft uns immer weiter, das Ganze hier etwas sichtbarer zu machen. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao, ciao.
Macht's gut, ciao, ciao.